Guten Morgen, ich grüße euch auch alle ganz herzlich zu diesem Sonntag. Ja, kommt her zu mir alle, haben wir schon gehört. Der Predigttext beinhaltet auch genau diese Verse. Als Jesus durch das Land zog, Judäa, und predigte den Menschen und heilte die Menschen und trieb Dämonen aus und verkündete das Reich Gottes, machte er die Erfahrung, dass die Menschen aus dem einfachen Volk an ihn glaubten, ihm nachfolgten, ihn hören wollten, zu ihm kamen. Aber die Gelehrten, Schriftgelehrten und die Pharisäer, die lehnten Jesus ab. Aber das Volk, ich meine, die sahen seine Zeichen und sie waren sicher, dieser Mann kommt von Gott, denn niemand, so lesen wir einmal in der Bibel, kann diese Wunder tun, die Jesus tut, es sei denn, Gott ist mit ihm. Ja, also mindestens ein Prophet, aber ist er auch wirklich der Messias? Einerseits erfüllte er alle Kriterien, eben Zeichen, Wunder. Andererseits aber tat Jesus gerade das nicht, was man von dem Messias erwartete, nämlich das Volk von der römischen Besatzung befreien, ein neues Königreich Israel bilden, nach dem Vorbild von König David. Und ja, diese Erwartungen kommen ja nicht von ungefähr. Genauso haben es die Propheten in den früheren Zeiten gesagt. Der Messias wird ein König sein und sein Reich wird niemals enden. Diese Prophetien kannten die Menschen gut. Und er würde ein gerechter und sanftmütiger Herrscher sein, der Wohlstand und Sicherheit für alle ermöglicht. Es gab auch diese anderen Prophetien über den Messias, dass er ein Knecht sein würde, dass er leiden würde, dass er so verachtet war, dass man ihn nicht mal anschauen könne. Ja, dass er sterben würde. Aber wie konnte das sein? Zwei so unterschiedliche Aussagen über ein und dieselbe Person, und auch die Pharisäer und Schriftgelehrten konnten es nicht zusammenbringen. Und manche lehrten sogar, vielleicht gibt es zwei Messiasse, die kommen würden. Sie haben das nicht verstanden, wie das zusammengeht. Also ja, Jesus ist ein großartiger Lehrer, er kommt von Gott, er ist ein Prophet, er tut Zeichen und Wunder. Aber ist er auch der Messias? Der Messias ist siegreich und würde sein Volk befreien. Aber in diese Richtung unternahm Jesus nichts. So ein bisschen haben wir diese Fragen heute im Übrigen auch. So Menschen, die die Bibel lesen, die Jesus kennen und so, keiner streitet ab, dass Jesus ein großartiger Lehrer ist und ein weiser Mensch und dass man tun soll, was er gesagt hat. Aber ist Jesus wirklich Gott? Dieses Volk, die Menschen von damals, erwarteten die Antwort von den Schriftgelehrten. Die mussten es ja wissen. Die kennen ja die ganzen Schriften. Also schauten sie zu diesen Schriftgelehrten, zu den Pharisäern, zu den religiösen Leitern des Volkes. Was sagen sie? Ist Jesus der Messias? Ist er derjenige, dem wir folgen sollen? Und die sagten, nein, kann nicht sein. Und das ist der Kontext unseres Predigttextes heute. Jesus ist mit dieser Tatsache konfrontiert, dass die Menschen mit religiösem Einfluss, mit Macht, die Theologie studiert haben, die Schriften kannten, die Weisen des Landes, ihn ablehnten. Dass aber Menschen an ihn glaubten, die keine Gelehrten sind, keine Prominenten, keine Menschen, die Ansehen haben, die bekannt wären für ihre Klugheit und Weisheit, dass die Menschen, auch seine Jünger, die ihm folgten, Menschen sind wie du und ich. Das einfache Volk. Und so lesen wir in Matthäus 11, Vers 25. Danach rief Jesus aus, ich preise dich, Vater, der du Herr über den Himmel und der Erde bist. denn du hast alles vor den Weisen und Klugen verborgen, aber den einfachen Leuten hast du es offenbart. Ja, Vater, so hast du es gewollt. Alles hat mir mein Vater übergeben. Niemand kennt den Sohn, nur der Vater. Und niemand kennt den Vater, nur der Sohn und die Menschen, denen der Sohn den Vater zeigen will. Also Jesus war auch nicht völlig unvorbereitet auf diese Entwicklung, denn auch das haben wir schon im Alten Testament immer mal wieder, dass Gott sagt, die Klugen und die Weisen, die verstehen es nicht, aber das einfache Volk, denen werde ich das lehren. Aber wir sehen immer wieder, wie intensiv Jesus gerade mit den Lehrern und mit den Priestern, mit den religiösen Leitern, mit den Pharisäern diskutiert und sich wirklich Mühe gibt, sie davon zu überzeugen, dass er der verheißene Messias ist. Aber aus irgendwelchen Gründen können sie nicht glauben, sie lehnen Jesus ab, zumindest die meisten von ihnen. Es gibt auch solche, die an Jesus glauben. Und dann sieht er den Glauben der Menschen aus dem Volk, ihre Hoffnung, ihr Vertrauen. Und seine 12 berufenen Jünger und noch mindestens 70 andere Jünger und Jüngerinnen sind mit ihm unterwegs und auch sie haben kein Theologie studiert. Und Jesus gibt ihnen die Vollmacht, zu predigen, zu heilen, Dämonen auszutreiben. Aber den einfachen Menschen hast du es offenbart. Ja, Vater, so hast du es gewollt. Jeder kann das Evangelium verstehen. Da muss man nicht studiert haben. Jeder kann begreifen, wer Jesus ist. Aber, wie sagt Jesus, alles hat mir mein Vater übergeben. Niemand kennt den Sohn, nur den Vater. Und niemand kennt den Vater, nur den Sohn. Und die Menschen, denen der Sohn den Vater zeigen will. Unsere ganze Erkenntnis von Gott, alle Offenbarungen, alles, was wir glauben können, hängt davon ab, wie wir uns zu Jesus stellen, was wir über Jesus denken und was wir Jesus erlauben, für uns zu sein. Diese Schriftgelehrten, die Pharisäer, diese religiösen Führer des Volkes, die kennen die Bibel in- und auswendig. Sie befolgen sogar die Gebote strenger, als sie eigentlich müssten. Und trotzdem leben sie an Gott vorbei. Sie kennen Gott mit ihrem Verstand, aber nicht mit ihrem Herzen. Und sie verwechseln ihre Liebe zum Gesetz mit ihrer Liebe zu Gott. Denn Gott zu lieben heißt auch, die Menschen zu lieben. Es heißt, barmherzig zu sein, gerecht zu sein. Aber Gesetzlichkeit macht uns unbarmherzig und stolz. Ich liebe wirklich die Bibel und jeder sollte sie lesen. Sie ist eine Quelle der Kraft und des Trostes und der Weisheit, aber die Bibel rettet dich nicht. Es ist möglich, ganze Kapitel der Bibel auswendig zu können und jedes Gebot zu verfolgen, ein frommes Leben zu führen, in der Gemeinde der Superchrist zu sein, wie immer das aussehen mag, und alles über Gott zu wissen, ohne Gott wirklich zu kennen. Und vor allem ohne die Gewissheit zu haben, ohne mit der Gewissheit zu leben, dass Gott uns kennt, dass er mich liebt und dass er eine persönliche Beziehung will. Niemand kennt den Vater, nur der Sohn und die Menschen, denen der Sohn den Vater zeigen will. Der Weg zu Gott führt über Jesus und durch Jesus. Im Johannesevangelium, im 14. Kapitel, wird uns ein Gespräch übermittelt zwischen Jesus und seinen Jüngern. kurz bevor er gefangen genommen wird. Und da sagt der Jünger Philippus: Jesus, zeige uns den Vater. Und dann sagt Jesus: Wer mich sieht, der sieht den Vater. Er sagt: Glaubst du nicht, dass ich im Vater bin und der Vater in mir ist? Die Worte, die ich euch sage, stammen ja nicht von mir, sondern vom Vater, der in mir lebt und wirkt durch mich. Glaubt doch, dass ich im Vater bin und der Vater in mir ist. Und manchmal hilft dieses einfache Gebet, wenn wir zweifeln: Jesus, zeige mir den Vater. Zeige mir Gott. So wie wir das gerade in diesem Lied gesungen haben. Jesus, berühre mich. Führe mich in deine Gegenwart. Aber Jesus stellt das religiöse Selbstverständnis der damaligen Leiter auf den Kopf. Da war das Gesetz der Weg zu Gott und auch zu Gottes Herz. Und Jesus sagt: Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Unser Text geht noch weiter. Ich lese jetzt ab Vers 28. Kommt zu mir, ihr alle, die euch abmüht und belastet seid. Ich will euch Ruhe schenken. Nehmt das Joch auf euch, das ich euch gebe. Lernt von mir, ich meine es gut mit euch und ich sehe auf niemanden herab. Dann werden eure Seelen Ruhe finden. Denn mein Joch ist leicht und was ich zu tragen habe, ist keine Last. Nehmt das Joch auf euch, das ich euch gebe. Ich denke mal, die Älteren von euch wissen, was ein Joch ist. Ich weiß nicht, ob die Jüngeren das alle wissen. Ich habe ein Bild mitgebracht. Ein Joch ist ein Holzbalken, der zwei Zugtiere, meistens Ochsen, miteinander verbindet, damit sie gemeinsam einen Pflug ziehen können. Beide Tiere müssen nebeneinander laufen und zusammenlaufen. Und meistens ist es so, dass es einen erfahrenen Ochsen gibt, der das schon gelernt hat. Und an seine Seite stellt man einen jungen Ochsen, der dann durch die Führung und Erfahrung und den Einfluss des älteren Ochsen lernt, sozusagen seine Arbeit zu tun, die Furchen gerade zu ziehen. Diese Metapher dieses Joches war zur Zeit von Jesus ein ganz gängiges Bild, wie so ein Sprichwort, könnte man fast sagen. Zum Beispiel die Gesetze, die Gott dem Volk durch Mose gegeben hat, wurden als ein Joch bezeichnet, das das auserwählte Volk tragen sollte, eine Pflicht, die man erfüllen sollte, ein Werkzeug, das uns leitet, in den richtigen Bahnen zu gehen. Oder auch, wenn ein Rabbi sich damals Schüler suchte, oder vielmehr die Schüler suchten sich den Rabbi, dann begab man sich, so sprichwortmäßig, unter das Joch dieses Rabbis, unter das Joch seines Lehrers, unter seine Regeln, seine Lehre, seine Ausbildung. Und außerdem ist Joch auch ein Ausdruck von Knechtschaft und Abhängigkeit. Also die römische Besatzung wurde auch als Joch betrachtet und bezeichnet. Und wenn Jesus hier sie auffordert, sein Joch auf sich zu nehmen, bedeutet das zunächst mal: folgt mir nach. Ich bin der Weg. Stellt euch unter mein Joch. Tut, was ich sage. Lernt von mir. Und er tut das in dem Anspruch, einen besseren Weg zur Gerechtigkeit, zu Gott zu kennen, als die Pharisäer und Schriftgelehrten. Ihm muss man nachfolgen, unter seinem Joch sollen wir gehen. An ihn müssen wir glauben. Und tatsächlich spielt dieses Joch, dieses Bild des Jochs, später in den ersten Gemeinden auch nochmal eine Rolle. Denn als Jesus in den Himmel aufgefahren ist, die erste Gemeinde entstanden ist, Petrus seine erste Powerpredigt, Pfingsten gepredigt hat und 3000 Leute zum Glauben gekommen sind und so. Und das waren fast alles jüdische Menschen. Und es war für sie ganz selbstverständlich, weiterhin die Gesetze des Moses, also die Tora, zu befolgen. wenn auch in einer anderen Haltung. Sie halten die Tora nicht, um gerettet zu werden, sondern ein Zeichen, dass sie gerettet sind. Aber dann kommen immer mehr Nichtjuden zum Glauben, auch nicht nur in Jerusalem, sondern wirklich außerhalb auch von dem jüdischen Land, in Galatien, in dem Griechenland, in dem ganzen Römischen Reich. Und ja, zu Anfang konvertierten die meisten von den Griechen und Römern, die an Jesus glauben, zum Judentum, als sie anfingen, Jesus nachzufolgen. Sie ließen sich beschneiden und fingen an, nach der Tora und nach den jüdischen Traditionen zu lesen. Schließlich ist Jesus Jude. Er war ein jüdischer Rabbi, und obwohl er die Interpretation und die Umsetzung der Gesetze durch die Pharisäer kritisiert hat, hat Jesus ganz selbstverständlich nach den Regeln der Tora gelebt. Und das war auch so bei den Menschen in den ersten Gemeinden. Aber wir können uns vorstellen, das war irgendwann nicht mehr umsetzbar. Es gab bald Gemeinden, da war die Mehrzahl der Gläubigen nicht jüdisch. Menschen, die die Tora gar nicht kannten. Wie sollten die denn unterwiesen werden? Und Paulus war der Erste, der sehr schnell verstanden hat, das ist ja auch gar nicht notwendig. Es ist ja nicht mehr die Tora, es ist ja Jesus. Aber es gab eine Diskussion darüber, die wäre fast zur Spaltung gekommen, inwieweit Griechen und Römer alle Gesetze der Tora einhalten müssen, um richtige Christen zu sein. Und dann kam das erste Konzil der Kirchengeschichte, lesen wir in der Apostelgeschichte. Petrus erzählt dann, was er erlebt hat, wie nichtjüdische Menschen der Hauptmann Cornelius den Heiligen Geist empfängt. Und Petrus kommt zu dem Schluss, nee, Gott gibt den Heiligen Geist, Juden wie Nichtjuden. Und das wäre jetzt komisch, wenn wir die zwingen würden zu konvertieren. Und er sagt deshalb zu der Sammlung, warum stellt ihr nun Gott auf die Probe und legt den Jüngern ein Joch auf den Nacken? Nämlich das Joch, das die Pharisäer und auflegen wollten. Weder unsere Vorfahren, sagt er, noch wir selbst waren stark genug, ein solches Joch zu tragen. Im Gegenteil, wir glauben, durch die Gnade des Herrn Jesus gerettet zu werden, genau wie sie. Davon sind wir überzeugt. Apostelgeschichte 15, 11, 10 und 11 steht das. Also das nicht mehr das Joch des Gesetzes, sondern das Joch von Jesus. Und das Joch von Jesus ist Gnade. Mein Joch ist leicht, sagt Jesus. Kommt zu mir, die ihr euch abmüht und belastet seid. Ich will euch Ruhe schenken. Ja, der Weg zu Jesus ist ganz einfach. Folge zu Gott ist ganz einfach. Folge Jesus nach. Lass ihn durch seinen Geist in dir wirken und dich verändern. Oder um dieses Bild von diesem Joch zu halten, gehe an der Seite von Jesus unter seinem Joch. Tue, was er tut. Lebe, wie er lebt. Lass Jesus dein Leben bestimmen. Und er wird durch seinen Heiligen Geist dir helfen, ein Leben zu führen, das Gott gefällt. Ich meine es gut mit euch, ich schaue auf niemanden herab. So heißt die Übersetzung des 29. Verses in der Basisbibel. Aber ich finde diese Übersetzung ein bisschen harmlos. Und ihr kennt ja auch, glaube ich, die Luthersprache da, die finde ich da auch tatsächlich schöner. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Diese Begriffe stecken voller Bedeutung. Sanftmütig und demütig. Sanftmut ist eine königliche Eigenschaft. Im Alten Testament wird sie ausschließlich für Gott verwendet, beziehungsweise für seinen König, der kommen wird, um in Gerechtigkeit und Frieden zu herrschen. Sanftmut bedeutet, dass jemand seine Macht und seine Autorität nicht nutzt, um anderen zu schaden oder auszubeuten oder mit Gewalt durchzusetzen, sondern er regiert mit Milde, mit Barmherzigkeit und Gerechtigkeit. Demut heißt, bereit zu sein, Opfer zu bringen und zu dienen. Sich demütigen hat eher negativen Klang. Ne? Wenn ich jemand demütige, erniedrige ich ihn. Und Jesus sagt, ich bin demütig. Und tatsächlich passiert dann eine Art Umkehrung. Jesus, Gott, der Herr der Welt, wird Mensch und stirbt für uns. Mehr kann man sich nicht demütigen. Er nimmt unsere Schuld auf sich. Eine Umkehrung der Herrschaftsverhältnisse. Jesus sagt das, ich bin gekommen, nicht, dass man mir diene, sondern damit ich euch diene. Und Jesus geht zu den Ausgestoßenen, zu den Aussätzigen, zu den Armen. Er heilt, er tröstet, er hat keine Berührungsängste. Er sitzt mit Sündern und mit Pharisäern am Tisch. Und er hat auch keine Berührungsängste, mit dir an einem Tisch zu sitzen, dich zu treffen, mit dir Gemeinschaft zu haben. Jesus wäscht seinen Jüngern die Füße. Er speist und versorgt Tausende mit Brot und Fisch. Und ja, das, was er damals tat, das tut er auch noch heute. Er kommt und dient uns. Er versorgt uns. Er tröstet uns. Er heilt uns. Jesus hat den Himmel verlassen. Er hat auf seine göttlichen Rechte verzichtet. Und wer Gott kennenlernen will, muss auf Jesus schauen, sich auf Jesus einlassen, sich unter sein Joch stellen. Und am Ende opfert Jesus sein Leben. Er geht, wörtlich, durch Tod und durch die Hölle. Durch die Hölle hier auf Erden, durch seine Folter und seinen Tod auf Kreuz, aber auch durch die Todeswelt hindurch, um siegreich wieder aufzustehen. Und deshalb an seiner Seite, unter seinem Joch, was kann uns im Leben oder im Sterben begegnen, was Jesus nicht schon kennt und besiegt hätte? Was sollte dir begegnen, was dich von Gott und seiner Liebe trennen könnte? Nicht einmal der Tod. Keine Macht der Welt, weder Engel oder andere Kräfte, wird dich trennen von Gottes Liebe in keiner Stunde. Unter seinem Joch werden wir zu Kinder Gottes, zu Königskindern, zu Erben seines Reiches. An seiner Seite kommen wir ans Ziel. Er leitet uns und führt uns. Und ja, wie Elisabeth schon gesagt hat, das bedeutet nicht, dass unser Leben nun einfach wird und wir keine Probleme mehr helfen. Denk nur an die allerersten Christen, die sind alle vertrieben und teilweise ermordet worden, verfolgt worden. Ich will euch Ruhe geben, sagt Jesus. Wie kommen wir zu dieser Ruhe? Das ist nicht so leicht. Und schon gar nicht, wenn wir aufgewühlt sind. Und so, ich merke zum Beispiel, wenn ich so eine Predigt vorbereite oder auch wenn ich die Bibelstunde vorbereite, lese ich ja sehr viel in der Bibel. Und das mache ich auch echt gern und dann studiere ich und gucke dann und so. Und ich merke aber, wenn ich nur das mache, komme ich nicht zur Ruhe. Also ich habe gelernt, so im Laufe der Zeit, ich muss mir eine Zeit nehmen, wo ich mich hinsetze und Bibel lese, ohne zu arbeiten. Ich brauche meine persönliche Zeit, wo ich die Bibel aufschlage und sie lese, ohne zu denken, was kann ich darüber predigen. sondern ich muss die Bibel lesen und muss zulassen, dass das Wort mich berührt. Einfach nur mich in meiner Situation. Einfach nur unter Gott da sein, das Wort für mich zu nehmen. Und manchmal kommen dann solche Verse und ich lese sie und die sind wie Balsam in meiner Unruhe, die ich auch oft spüre, wo ich dann denke, ja, so ist Gott. Neulich habe ich die Geschichte von Abraham und Sarah gelesen und ihr wisst, Sarah war ja eigentlich unfruchtbar und hat dann trotzdem dieses Kind bekommen. Und dann stand dann so dieser Satz, glaubst du wirklich, dass mir nicht alles möglich ist? Und so, und das sind dann so ein Satz, der dann steht und der trifft mein Herz. Und er verändert mich und stärkt meinen Glauben. Und ich brauche diese Momente. Wir alle brauchen diese Momente. Unter dem Joch von Jesus zu gehen, heißt auch, so zu leben wie Jesus. Und er hat sich zurückgezogen. Da er tagsüber ziemlich aktiv war, musste er das manchmal nachts machen oder am frühen Morgen. Er brauchte diese Zeit, wo niemand zu ihm kommt, wo er einfach bei Gott sein kann. Und das muss gar nicht sein, dass ich da dauernd in der Bibel lese, aber dass ich mich hinstelle und ruhig werde und sage, Gott, hier bin ich. Und ich stelle mich einfach unter seinen Blick, mehr nicht. Auch das ist schwierig, denn natürlich gehen viele Gedanken in unserem Kopf rum und wir haben viele Anliegen und viele Probleme. Und es ist gut und wichtig und richtig und notwendig, dass wir die vor Gott bringen. Also, es kann sein, dass wenn du mal eine stille Stunde hast und denkst, jetzt bete ich mal, dass du erstmal nur deine ganzen Anliegen und Sorgen vor Gott bringst, weil du gar nicht ruhig werden kannst. Und das ist auch richtig und wichtig. Bittet, dann wird euch gegeben, sagt Jesus. Aber dann, hör auf zu reden. Und stell dich einfach unter die Liebe Gottes. Stell dich in seine Ruhe. Und lass Gott wirken, wie es in diesem Lied heißt, wie eine Blume sich der Sonne hinhält. So halte dich einfach Gott hin und komme zur Ruhe, still zu werden. Wenn Jesus hier von einem leichten Joch spricht, dann meint er, dass schon alles auch für uns getan ist und er alles getragen hat. Und wenn wir nicht mehr können, trägt er das Joch. Und wir stellen uns nur darunter. Wir gehen nur an seiner Seite, ganz nah bei Gott, in seinem Frieden und in seinem Schutz. Und wenn wir den Weg nicht wissen, Schritt für Schritt, Tag für Tag, wird er uns weiterführen. Und da, wo unser Leben uns selbst zu schwer wird, werden wir getragen. Wir können unsere Sorgen, unsere Ängste uns selbst fallen lassen in seine gute Hand. Ich möchte abschließen mit einem Gedicht, das schon sehr, also ich glaube aus den 60er Jahren ist das und ich glaube, viele kennen es von euch. Aber es passt hier rein. Fußspuren im Sand heißt es. Eines Nachts hatte ich einen Traum. Ich ging am Meer entlang mit meinem Herrn. Vor dem dunklen Nachthimmel erstrahlten, Streiflichtern gleich, Bilder aus meinem Leben. Und jedes Mal sah ich zwei Fußspuren im Sand, meine eigenen und die meines Herrn. Als das letzte Bild an meinem Auge vorübergezogen war, blickte ich zurück. Ich erschrak, als ich entdeckte, dass an vielen Stellen meines Lebenswegs nur eine Spur zu sehen war. Und das waren gerade die schwersten Zeiten meines Lebens. Besorgt fragte ich den Herrn, Herr, als ich anfing, dir nachzufolgen, da hast du mir versprochen, auf allen Wegen bei mir zu sein. Aber jetzt entdecke ich, dass in den schwersten Zeiten meines Lebens nur eine Spur im Sand zu sehen ist. Warum hast du mich allein gelassen, als ich dich am meisten brauchte? Da antwortete er: Mein liebes Kind, ich liebe dich und werde dich nie allein lassen, erst recht nicht in Nöten und Schwierigkeiten. Dort, wo du nur eine Spur gesehen hast, habe ich dich getragen. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Amen.